Bitte erheben Sie sich. Ich möchte Sie heute Morgen recht herzlich begrüßen zu unserem Gottesdienst. Ich freue mich, dass Sie alle gekommen sind. Und möchte Sie grüßen mit einem Wort aus Daniel 9, Vers 18, dem Wochenspruch. Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Nicht unsere Leistung, nicht unser Vermögen, nicht unsere Gerechtigkeit, sondern Gottes Liebe, Gottes Barmherzigkeit ist es, das uns die Liebe und das Leben gibt. Ja, wir möchten heute einen etwas anderen Gottesdienst feiern. Einen Gottesdienst für und mit den vielen Mitarbeitern in unserer Kirchengemeinde. Ein kleines Dankeschön für alles Mithelfen, für alles Mittragen, für das Dasein. Ja, und so wollen wir diesen Gottesdienst feiern, im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Ganz herzlich möchten wir Sie alle zu diesem Gottesdienst begrüßen. Wir, das sind der Jürgen Wiedmeier
und der Bernhard Frey.
Ganz besonders begrüßen wir die Familie Dongmann zur Taufe ihrer Tochter Nele.
Ja, und dann möchten wir uns auch, ja, freuen wir uns, dass Sie da sind, alle Mitarbeiter aus unserer Kirchengemeinde, Schopfloch, Dettlingen, Bittelbronn, Oberiflingen, alle, die Sie da sind. Ja, unsere Gottesdienste wären nicht das, wenn wir nicht so viele musikalische Begleitung hätten, die Orgel, wie wir sie gehört haben, der Kirchenchor, der Posaunenchor, der Zitherchor, Musik und Singteams, die uns da begleiten.
Und die viele regelmäßige Gruppe, die sich außerhalb vom Gottesdienst treffen, die wären nicht denkbar ohne die vielen Mitarbeiter. Zum Beispiel in der Kinder- und Jugendarbeit gemeinsam mit EC und Lebenzeller Gemeinschaft, wie die Kinderstunden, die Jungscharin, Teenie- und Jugendtreff, Flash- und Jugendbund. Natürlich die Kinderkirche, der Mutter-Kind-Kreis, für die Erwachsene der Erwachsenenkreis, der Bibelgesprächs- oder Frauenkreis, verschiedene Hauskreise, Oase, Bibelstunden und die Seniorenarbeit.
Ja, ich darf weitermachen in der Aufzählung. Viele Veranstaltungen sind vorzubereiten. Der Adventsbasar, Osternachtsgottesdienst, Frauenfrühstück, Männervesper, Weltgebetstag, dann gibt es ein Candlelight-Dinner für Erwachsene, Sunday for Family, Religionsunterricht für Erwachsene.
Ja, und jedes Jahr aufs Neue haben wir Mentoren, die unsere Konfis begleitet. Und auf der Konfi-Freizeit werden sie von emsigen Händen bekocht. Die fleißigen Männer und Frauen vom Gemeindedienst, die machen Besuche und verteilen den Gemeindebrief, der auch von jemand geschrieben werden muss.
Und dann gibt es viele Mitarbeiter, die in der Technik unterwegs sind und uns behilflich sind. Sie haben es vielleicht schon festgestellt, da gibt es einen Beamer, da gibt es eine Leinwand, Lautsprecher. Ich hoffe, man versteht uns jetzt besser, wie es vielleicht vorher war. Ich habe dann auch, ja, die Mitarbeiter kennengelernt und gefühlt habe ich irgendwo festgestellt, wir haben hunderte von Metern von Kabeln verlegt in und um die Kirche, durch alle Bereiche durch und man sieht fast nichts. Hat mich erstaunt. Und dann gibt es noch einen Internetauftritt von unserer Kirchengemeinde. Schauen Sie mal nach im Internet. Kirche-oberiflingen-evangelisch.de. Da wird sich in nächster Zeit auch noch ein bisschen was tun. Schauen Sie ruhig regelmäßig mal rein. Dann haben wir viel Unterstützung in der Schriftlesung. Dann gibt es Tauferinnerungsbesuche. Kirchengemeinderat gibt es auch noch. Nicht zu vergessen, die vielen Hände, die mithelfen beim Richter, Aufräumen, Renovieren, Schmücken und Hände, die sich zum Gebet für unsere Gemeinde faltet.
Ja, und besonders erwähnen möchte ich mir die gute Zusammenarbeit mit der Prägitzer und der Liebenzeller Gemeinschaft. Und dankbar sind wir auch für die sogenannten hauptamtlichen Mitarbeiter in den Kindergärten, der Diakoniestation, die Hausmeisterin, die Mesner, die Pfarramtssekretärin und die Kirchenpflegerin. Und last but not least die Pfarrersfamilie und die Vikarsfamilie.
Ja, dann wären wir durch soweit. Aber ich finde es genial, wie viele hier tätig sind in unserer Kirchengemeinde, die so vielfältige Aufgabe auch wahrnehmen, unsere Gottesdienste, unsere Gemeindearbeit bereichern, mittragen, mitbeten. Vielen Dank dafür. So, jetzt dürfen Sie sich wieder setzen. Wir singen ein Lied. 609, die Verse 1 bis 4, dass du mich einstimmen lässt in deinen Jubel.
Von Gottes Barmherzigkeit haben wir im Wochenspruch gehört und von dieser Güte erzählt auch der Psalm 36. Ich lade Sie ein, dass wir den miteinander sprechen und bitte Sie, dass Sie sich erheben. Psalm 36, Nummer 719. Wir sprechen es im Wechsel, wie wir es gewohnt sind. Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen.
Dein Recht steht wie in der Erde Gottes, und dein Recht wie die große Tiefe. Herr, du hilfst Menschen und Tiere.
Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Vater im Himmel, barmherziger Gott, in deiner Gegenwart sind wir nun. Und wir wollen darauf vertrauen, dass du barmherzig bist. Es kommt nicht darauf an, was wir tun, was wir vorzuweisen haben, sondern auf deine Barmherzigkeit kommt es an. Und wir bitten dich, dass wir heute Morgen was spüren von dieser Barmherzigkeit. Wir bitten dich, dass wir erleben, dass du da bist. Sprich du dein Wort in unser Leben hinein. Wir legen dir all das in die Hände, was uns heute Morgen bewegt. Und wir vertrauen darauf, dass du uns hörst. In der Stille beten wir miteinander und füreinander. Wenn ich dich anrufe, Herr, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen. In unserer Mitte ist Nele Marie Dongmann, dass sie nach dem Willen unseres Herrn Jesus Christus unter unserer Fürbitte getauft wird. Neles Taufspruch steht im Buch Jesaja, Kapitel 41, Vers 13. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand fasst und zu dir spricht, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Liebe Familie Dongmann, Sie haben den Taufspruch von Nele ja mit Bedacht ausgewählt, weil sie ein Vers sein soll, der zu ihr passt im Leben und der ihr nachher auch mal was sagen soll. Und es ist ein sehr persönliches Bibelwort, das Sie ausgewählt haben, weil Gott uns hier anspricht. Ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand fasst und zu dir spricht, ich helfe dir. Es sind also nicht nur allgemeine Worte, die wir hören, sondern ganz persönliche Worte. Ursprünglich galten sie dem Volk Israel, als es in einer schweren Krise war, verschleppt von den Feinden und gedemütigt und irgendwie das Gefühl, dass Gott weit weg ist. Und da hat Gott diese Worte hineingesprochen. Heute dürfen wir diese Worte persönlich hören und ich denke, Nele darf sie mal persönlich hören. So dass Gott zu ihr sagt, liebe Nele, ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand fasst und zu dir spricht, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Was Neles Lebensweg bringt, das weiß nur Gott. Sie als Eltern und als Familie, sie tun das Beste, um ihr Kind ins Leben zu begleiten. Wie gut ist es da, dieses Versprechen von Gott zu hören, dass er da ist. Gott fasst unsere rechte Hand. Zwei Dinge sind eigentlich damit gesagt. Das eine, Gott ist es, der uns führt und nicht allein lässt. Und was es bedeutet, jemanden an der Hand zu nehmen, das werden Sie dann irgendwann merken, wenn Nele ihre ersten Schritte tut. Und wenn Sie die Hand nehmen und sie führen, dass sie nicht umfällt. Nele braucht so eine Hand und ich glaube, wir im Leben brauchen so eine Hand. Eine Hand, die uns hält und führt, manchmal auch in den schweren Zeiten. Diese Hand von Gott, die brauchen wir, wenn das Leben an seine Grenzen kommt, vielleicht auch wenn das Leben dann mal endet, dass wir wissen, immer und ewig hält uns diese Hand fest. Das ist das eine, was uns hier gesagt wird. Gott hält uns fest und trägt uns vielleicht auch manchmal. Und das können wir der Nele nur von Herzen wünschen, dass sie das erlebt, dass Gott ihre Hand nimmt und sie festhält. Das eine ist uns gesagt, Gott führt uns. Und das zweite, was uns hier gesagt ist, hier ist ja von der rechten Hand die Rede. Alle Rechtshänder wissen, was das bedeutet. Die Linkshänder müssen es halt auf die linke Hand beziehen. Die Hand ist das, mit der man das macht, was man gut kann. Damals in Israel war es die Hand, mit der man das Schwert geführt hat. Also, wir spüren, was das wohl bedeuten soll. Gott nimmt unsere rechte Hand. Dann nimmt er die Regie unseres Lebens in die Hand. Er führt und er macht was aus unserem Leben. Dann kommt es nicht mehr darauf an, dass Nele was nur macht aus ihrem Leben. Dass sie alles toll macht, kommt es darauf an, dass unser Gott sie führt. Und dass er ihr Leben zu dem Ziel führt, das er sich ausgedacht hat. Gott führt uns und Gott nimmt die Regie unseres Lebens in die Hand und sagt, du gehörst zu mir. In der Taufe erhält Nele heute dieses Versprechen, dass Gott ihr das persönlich zusagt. Deine rechte Hand nehme ich und sage, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Fürchte dich nicht, hab keine Angst. Wie gut hört sich das an? Weil es ja manche Dinge im Leben gibt, die wir nicht einfach nur wegstecken. Das wird wahrscheinlich bei Nele auch mal so sein. Auch wenn man als Eltern sie immer vor allem bewahren will. Es mag manches geben, was ihr dann Angst machen wird. Wie gut, wenn Gott ihr das verspricht und sagt, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Und in der Taufe wird deutlich, zu Jesus soll Nele gehören. Und Jesus ist der Sieger über alle Angst, über den Tod und den Teufel durch seine Auferstehung. Auf der Seite des Siegers steht Nele, wenn sie zu Jesus gehört. Heute hält sie dieses Versprechen. Und erleben wird sie es, dass Gott ihre Hand hält, wenn sie ihm mal vertraut. Und das wünsche ich ihr von Herzen, dass sie sozusagen ihre Hand in die Hand dieses Gottes legt. Ich wünsche Nele, dass sie diesem Gott vertraut, Jesus Christus. Und ich wünsche uns, dass dieser Taufspruch von Nele auch für uns persönlich wird, dass wir sagen, ja, er sagt es zu mir, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Amen. Das Lied, das wir jetzt miteinander singen, das bringt es auf den Punkt, dass Jesus mit uns geht, mit der Nele und mit uns, 209.
Wir hören aus der Heiligen Schrift, was unser Herr Jesus Christus von der Taufe geboten und verheißen hat. Er spricht: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und an anderer Stelle spricht er: Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Jesus Christus ruft auch die Kinder zu sich. Wir lesen im Evangelium: Sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Darum betet, liebe Eltern und Paten, dass euer Kind zu eigenem Glauben kommen und sich seiner Taufe freuen möge. Bei der heiligen Taufe bekennen wir uns mit der ganzen Christenheit zum dreieinigen Gott und sagen ab allem teuflischen Werk und Wesen. Darum sprechen wir miteinander das apostolische Glaubensbekenntnis. Bitte erheben Sie sich dazu. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unser Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
In der Taufe sprechen wir über Nele Marie Dongmann den Namen des dreieinigen Gottes aus. Wir sagen damit: Gott, der Schöpfer und Herr unseres Lebens, will ihr ein gnädiger Gott und Vater sein. Er will ihr seinen Heiligen Geist schenken, damit sie durch den Glauben als sein Kind lebe. Wir nehmen das Wasser zum Zeichen, dass Gott selbst uns reinigen will von aller Sünde und Schuld durch den Tod von Jesus Christus. Und wir legen dem Getauften die Hand auf zum Zeichen, dass Gott selbst uns haben will für ein neues Leben in seiner Kirche und in seinem kommenden Reich. Und jetzt bitte ich Sie, liebe Familie Dongmann, dass Sie zu mir an den Taufstein kommen. Einer der Paten kann heute nicht da sein, weil ganz kurzfristig die Familie erkrankt ist. Wir denken an ihn und in Gedanken ist er da. Jetzt bitte ich Sie einfach vorzukommen und wenn Kinder da sind, die jetzt was sehen wollen, dürft ihr klar mit vorkommen. Ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist
Teil. Zünden wir die Taufkerze, Nele, ein und ich bitte Sie, dass Sie das am Altar tun.
Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Nehmen Sie diese Kerze zum Zeichen, dass Jesus das Licht im Leben Ihrer Tochter sein will. Das ist super, jetzt bist du auch aufgewacht. Ja? Wir wollen für Nele Marie Dongmann, ihre Familie, beten. Ich bitte Sie, dass Sie sich erheben.
Herr Jesus, hab Dank für das neue Leben, das du durch Nele Marie geschenkt hast. Danke, dass du Carmen und Nele bei der Geburt bewahrt hast. Vater, ich bitte dich für Nele. Gib du deinen Segen auf ihr Leben. Sei du bei ihr und beschütze sie und lass sie erkennen, wie lieb du sie hast und welchen Plan du für ihr Leben bereithältst. Segne du Carmen und Torsten als Eltern. Gib ihnen Kraft und Ausdauer, die sie für die Erziehung von Nele benötigen. Gib ihnen aber auch Zeit, um immer wieder selbst aufzutanken, wenn sie müde sind. Lass Katrin und Johannes gute Wegbegleiter in Neles Leben sein. Amen.
Ich bitte Sie, wieder Platz zu nehmen. Und bevor Sie als Tauffamilie Platz nehmen, bitte ich Sie noch, das Blatt an den Baum zu heften, damit deutlich wird, durch die Taufe und den Glauben gehört Nele zur Gemeinde. Und während das Blatt an den Baum geheftet wird, darf ich Ihnen im Namen der Kirchengemeinde die Kinderbibel überreichen. Alles Gute. Und wir hören jetzt ein Lied zur Taufe.
Wir singen jetzt gemeinsam das nächste Lied von der Folie, Wunderbarer Hirt.
Wunderbarer Hirt.
liebe Gemeinde, als Bibelwort für diesen Mitarbeitergottesdienst hören wir jetzt auf ein Wort aus dem 2. Korintherbrief aus Kapitel 4, die Verse 6 bis 10. Da schreibt der Apostel Paulus: Denn Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen allezeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Herr, segne dein Wort an uns. Amen. Liebe Gemeinde, Menschen, die Jesus vertrauen, tragen einen Schatz in sich. Christen sind Schatzträger. So sagt der Apostel Paulus hier. Er spricht von diesem kostbaren Schatz, den Gott in unser Leben hineingelegt hat. Gott hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben. Das ist also der Schatz, den wir im Herzen tragen. Es ist vielleicht typisch Paulus, dass er hier so kompliziert formuliert und dass er alles in diesen einen Satz reinpackt, was ihm wichtig ist. Es mag den Menschen damals in Korinth auch so gegangen sein, dass die das auf Anhieb nicht gleich verstanden haben. Wenn der Paulus da schreibt, denn Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Wir aber haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Gott hat also durch Jesus sein Licht in unser Leben hineingelegt, damit durch uns dieses Licht auch andere berührt und sie die Herrlichkeit Gottes erkennen. Und jetzt packt Paulus in diesen Satz eigentlich alles hinein, was ihm im Glauben und in seiner Theologie wichtig ist. Nämlich, dass wir die Herrlichkeit Gottes, seine Macht und Größe an Jesus erkennen, an seinem Angesicht. Paulus kann gar nie von Gott sprechen, ohne dass er von Jesus spricht. Wie groß und herrlich also Gott ist, können wir am Gesicht von Jesus ablesen. Was für ein Gedanke. In diesem geschundenen Gesicht des Mannes am Kreuz sehen wir, wie groß Gott ist. Aus diesem Gesicht, das so oft geschlagen wurde, das die Spuren der Dornenkrone trägt, aus diesem Gesicht blicken uns Gottes Augen an. Das ist die tiefe Überzeugung von Paulus. Und diesem gekreuzigten und auferstandenen Jesus zu vertrauen, das ist ein Schatz, so sagt er uns. Das ist das Licht, das in uns ist. Und wir sind Boten des Lichtes als Mitarbeiter Gottes. Das bedeutet es, in der Gemeinde sich einzubringen, mitzuarbeiten, Bote des Lichtes zu sein. Liebe Gemeinde, ich merke, wie ich ins Nachdenken komme, wenn der Paulus hier so vom Licht und vom Schatz spricht. Denn ist es das wirklich, was wir erleben als Menschen und als Mitarbeiter, dass ein Licht in unserem Leben ist, ein Schatz? Ich habe manchmal viel mehr das Gefühl, dass auch bei mir der Glaube so normal geworden ist. Da erwartet man nicht mehr viel. Da erlebt man vielleicht und sieht, dass andere was mit Gott erleben, bei einem selber ist es normal geworden. Oder vielleicht gleicht unser Leben auch manchmal nicht so einem lichtdurchfluteten Raum, sondern eher so einer Dunkelkammer. Und man lässt aber niemand da reinschauen, sondern wahrt irgendwie die glänzende Fassade. Mich hat am letzten Wochenende eine Begegnung mit Pfarrerskollegen sehr berührt. Ich war von Sonntag auf Montag bei einer Klausursitzung mit anderen Pfarrern und am Sonntagabend haben wir uns davon erzählt, was uns gerade so bewegt. Und dann haben zwei Kollegen berichtet, wie schwer das letzte Jahr für sie war. Zwei haben davon erzählt, dass jeweils eines ihrer Kinder psychisch krank geworden ist und was das mit der Familie gemacht hat. Es ist nicht alles hell im Leben. Wahrscheinlich kennen wir alle irgendwie solche finsteren Zeiten. Solche Zeiten, wo es einen einfach packt mit der Enttäuschung und wo man sich das Leben anders vorgestellt hat. Und vielleicht spüren wir dann manchmal so wenig von diesem kostbaren Schatz, der da eigentlich in uns ist. Es mag uns manchmal auch als Mitarbeiter so gehen, dass wir wenig spüren davon. Wenn wir uns einsetzen, uns passiert so wenig. Wenn wir uns einbringen, dann fragt sich manchmal, was bringt es jetzt eigentlich, wenn man so zurückschaut auf manches. Und irgendwann, wenn es ganz schlimm wird, dann können wir nicht mehr. Dann haben wir mal gebrannt für diesen Schatz und irgendwie ist jetzt alles in sich zusammengefallen, was wir mal hatten an Kraft und Feuer. Und Paulus, der kennt das. Er verwendet hier ein Bild in diesem Bibeltext, das uns zeigt, was das bedeutet. Wir haben einen Schatz, ein Licht in uns. Er sagt dir, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Ich frage mich, ob die Menschen in Korinth damals auch geschmunzelt haben über dieses völlig unpassende Bild. Ein Schatz in irdenen Gefäßen, also in Tongefäßen. Ein Schatz gehört eigentlich in eine goldene Schatulle, aber nicht in so einen zerbrechlichen Tonkrug mit Macken und vielleicht Löchern. Ein Krug, der undicht geworden ist vom Lauf der Jahre. Wenn ich an unser Geschirr daheim denke, dann weiß ich, was der Paulus meint. Bei uns mit unseren Kindern, da bleibt nicht mehr so viel heil. Auch unser Hochzeitsgeschirr hat inzwischen seine Macken und manchmal sieht man es nicht, aber man hört so, kennen Sie das, wenn man es auf den Tisch legt und man hört den Sprung, der drin ist. Wenn ich das sehe, dann weiß ich, was der Paulus meint. Ein zerbrechliches Gefäß, ein irdenes Gefäß mit Löchern, mit Macken, mit Rissen drin. Wie unpassend, einen Schatz in so ein Gefäß zu tun. Und genau das tut Gott, sagt Paulus. Den Schatz des Glaubens legt er in unser zerbrechliches Leben. In unser Leben mit all diesen Brüchen und Macken, in unser ganz normales Leben. Paulus schreibt davon, wie zerbrechlich das Leben ist. Und zugleich schreibt er davon, wie Gott sein Licht in unser normales Leben tut. Wie sagt das hier? Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei, nicht von uns. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. So sagt das in der Luther-Übersetzung, wörtlich übersetzt, rührt es mich noch mehr an. Da sagt er, wir haben den Schatz in irdenen Gefäßen und dann, wir sind bedrängt, aber wir werden nicht erdrückt. Wir wissen keinen Ausweg, aber wir sind nicht am Ende. Wir werden zu Boden geworfen, aber wir bleiben nicht verloren liegen. Wie ehrlich schreibt der Paulus, dass man manchmal am Boden liegt im Leben. Und wie viel traut er seinem Gott zu, dass wir nicht am Boden liegen bleiben. Wir sind bedrängt und davon könnten wir alle erzählen. Es gibt Dinge, die einen einfach mal das Leben schwer machen. Wir sind zu Boden geworfen und es gibt Erfahrungen, die uns vielleicht im Leben sehr enttäuschen oder Menschen, die uns enttäuscht haben und wir haben das Gefühl, ich liege am Boden und ich habe keine Kraft mehr. Oder uns hat es irgendwie aus der Spur genommen im Leben, vielleicht auch aus der eigenen Schuld. Wir sind über uns selber gestolpert, über das, was uns gefangen nimmt, über diese eine Sünde, die wir immer wieder tun, über das, dass wir so bitter sind oder über irgendwas und wir liegen am Boden und können nicht mehr. Paulus weiß, wie das ist. Und deshalb schreibt er diesen Satz, dass wir nicht am Boden liegen bleiben. Paulus weiß, wie das Leben ist. Und er weiß mehr, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Also Gottes Kraft ist es, die uns vom Boden aufhebt. Gott ist es, der sich zu uns stellt, wenn uns vieles erdrücken möchte. Gott ist es, der uns bewahrt, am Ende zu sein, wenn wir keinen Ausweg mehr wissen. Wir nicht, aber Gott kann's. Das ist die große Hoffnung des Paulus und das malt er uns vor Augen mit diesem Bild vom Tongefäß. Um jetzt im Bild des Paulus zu sprechen, wie ist es bei so einem Tongefäß, wo ein Licht drin ist? So stellt er sich ja vor, der Schatz des Lichts ist im Tongefäß. Sehe ich das Licht, wenn es umhüllt ist von der glänzenden Fassade eines Gefäßes? Ich sehe es doch viel eher, wenn dieses Tongefäß Macken hat und Risse, vielleicht sogar Löcher, dann sehe ich doch das Licht, das von innen nach außen strahlt. Es sind die gebrochenen Stellen, durch die das Licht strahlt. Liebe Gemeinde, was Paulus sagt, das klingt so ganz anders, als wir es gewohnt sind. Unser Leben gleicht, glaube ich, manchmal so einer Leistungsschau. Geht es nicht oft darum, dass wir selber im guten Licht erscheinen? Wir möchten doch zeigen, wie gut wir sind. Wir möchten gut ankommen und möchten gelobt werden. Und wer will schon zugeben, dass nicht alles perfekt ist? Wer will erzählen von den Brüchen und Rissen im eigenen Leben? Vielleicht hat es mich deshalb so beeindruckt am letzten Sonntagabend, dass die zwei Kollegen so ehrlich erzählt haben von ihrer Familie und von dem, was wahrlich nicht perfekt ist. Das muss man sich vorstellen, gell? Bei der Pfarrersfamilie, wo alle sie mitkriegen, dass das Kind das Abi nicht mehr machen kann. Man erzählt doch eigentlich von den eigenen Erfolgen, auch als Pfarrer. Da will man doch erzählen von dem, was in der Gemeinde läuft und was man alles gut hinkriegt und wie viel man arbeitet. Paulus zeigt uns, Gottes Licht scheint nicht da, wo wir glänzen, sondern Gottes Licht scheint durch die gebrochenen Stellen unseres Lebens. Gottes Licht kann gerade da scheinen, wo ich meine Macken und meine Brüche habe. Wenn wir zurückblicken auf unser Leben, wer hat uns denn geprägt im Glauben? Waren es die Strahlemänner und die Strahlefrauen? Ich denke zurück an ein Ehepaar auf einer Jugendfreizeit, das ist schon lang her. Ich war da als 2 Jahre hintereinander als Teilnehmer und sie waren im Mitarbeiterteam. Der Mann war ein Lehrer und in seiner stillen und bedächtigen Art hat er uns Jungs damals ziemlich beeindruckt. Wir sind sogar nach der Freizeit mal zu dem Ehepaar heimgefahren, weil sie uns so beeindruckt haben und Wegbegleiter des Glaubens waren. Ich habe erst später verstanden, dass sie sich eigentlich wohl gern Kinder gewünscht hätten und das Leben ist anders gekommen. Manches zerbricht im Leben und wir tragen manchen Schmerz mit uns, jeder von uns. Vielleicht macht uns das gerade zu dem Gefäß, durch das Gottes Licht hindurchscheinen kann. Vielleicht, weil die eigenen Lebenserfahrungen uns sensibel machen für die Risse im Leben der anderen. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Gott legt sein Licht in unser ganz normales Leben hinein. Paulus spricht von einer Hoffnung, die stärker ist als alle Brüche des Lebens. Gott lässt den Lichtschein seiner Liebe in unserem Leben aufgehen. Gott legt uns nicht fest auf das, was war. Das meint dieses Licht. Gott legt uns nicht fest auf die Schatten der Vergangenheit, sondern Jesus stirbt dafür und wird lebendig, dass unser Leben heil werden kann. Das ist der Schatz, den wir mit uns tragen. Und als Mitarbeiter ist es unser Auftrag, diesen Schatz weiterzutragen, dieses Licht. Mitarbeitergottesdienst feiern wir heute. Und jeder arbeitet auf eigene Art und Weise mit. Vielleicht in einer Gruppe oder Kreis, vielleicht auch nur im Stillen oder wenn er betet. Mitarbeit hat viele Gesichter. Was heißt es nun für uns, wenn Gott seinen Schatz, sein Licht in unser ganz normales Leben hineinlegt? Was heißt es für uns als Mitarbeitende? Ich glaube, einen Auftrag gibt uns dieses Bibelwort und ein Versprechen. Wir haben den Auftrag, Gefäße des Lichts zu sein. Nichts weiter. Und das heißt doch, dass wir zunächst mal Ja sagen zu uns selber. Ja zu dem, wie wir sind, auch zu den Brüchen des eigenen Lebens. Ja zu den eigenen Macken. Weil Gott doch gerade da seine Kraft zeigen kann. Weil dann deutlich ist, es ist seine Kraft, die mir aufhilft vom Boden und nicht meine. Gefäße des Lichts sind wir nicht dann, wenn wir so tun, als ob alles glänzt, sondern wenn Gottes Kraft durch uns wirken kann. Für uns ist es ein bisschen eine schwierige Situation, gell? Weil man nicht weiß, wo man hingucken soll. Vielleicht können wir es so machen, dass ihn jemand einfach auch einen Platz hinnimmt. Dann kann er nachher seine Bilder machen. Ist vielleicht einfacher. Merkt man wieder, gell? Man stellt sich das manchmal anders im Leben vor. Unsere Gottesdienste laufen sonst anders. Vielleicht ist es gerade das, was nicht perfekt läuft, wo Gottes Kraft sich zeigt. Das ist unser Auftrag als Mitarbeiter, dass wir Menschen sind, die Schatzträger sind. Nicht, dass wir glänzen, sondern dass wir vielleicht, so wie wir sind, diesen Auftrag weitergeben. Ein Auftrag gibt uns Gott und das Versprechen, nämlich das Versprechen, du bist nicht das Licht, du bist nur der Schatzträger. Das ist das Versprechen, das Gott uns gibt. Wir sind nicht das Licht, weil seine Kraft durch uns leuchtet. Es mag Zeiten im Leben geben, wo man das Gefühl hat, man soll das Licht sein und alles hängt an einem. Und wenn man selber aufhört zu leuchten, dann ist alles dunkel. Das ist dieses Versprechen, das Gott uns gibt. Du bist nicht das Licht, sondern er. Vielleicht sollten wir anfangen, weniger von uns zu erwarten und mehr von Jesus. Und dann mag es manchmal auch gut sein, dass wir anderen davon erzählen, wie wir sind und wie es uns geht, wo wir nicht mehr können und keinen Ausweg mehr wissen. Gerade auch dann, wenn wir als Mitarbeiter das Gefühl haben, es geht nicht mehr. In einer wichtigen Grundsatzschrift der Reformation, den schmalkaldischen Artikeln, da schreibt der Martin Luther, wie Gott wirkt. Und er sagt klar, durch Predigt und Abendmahl und so weiter, aber auch durch das Gespräch miteinander und durch das, dass einer den anderen tröstet. Vielleicht wirkt Gott gerade da, wo wir ehrlich werden zueinander. wo ein Schatzträger zum anderen sagt, wie es einem wirklich geht, wo man nicht die Macken versteckt, sondern vielleicht den anderen ein bisschen da reinschauen lässt. Ich weiß, sich so zu öffnen ist nicht leicht. Ich habe Respekt vor meinen Kollegen am letzten Sonntagabend. Ich wüsste nicht, ob ich das gemacht hätte, so zu erzählen. Aber das ist doch Gemeinde Jesu Christi. Erfolg und Misserfolg zu teilen, von der Freude und von den Brüchen zu erzählen. Schatzträger sind wir und Boten des Lichts mit unserem ganz normalen Leben. Amen. Ich bitte Sie, dass Sie sich erheben. Herr Jesus Christus, du legst dein Licht in unser Leben hinein, in unser ganz normales Leben. Manchmal sind es die Brüche, durch die dieses Licht hindurch scheint. Lass uns Menschen sein, die diesen Auftrag wahrnehmen, Boten des Lichts zu sein. Und danke für dein Versprechen, dass wir nicht das Licht sind, sondern du. Amen. Jetzt bitte ich Sie, Platz zu nehmen. Wir singen ein ganz altes Lied in moderner Begleitung. Ein altes Lied, was davon erzählt, dass wir Mitarbeiter Jesu Christi sind. 406.
Zu Beginn dieses Gottesdienstes haben wir von Jürgen und von Bernhard alle Gruppen und Kreise aufgeführt bekommen, die hier in Schopfloch innerhalb der evangelischen Landeskirche angeboten werden. Die Liste war sehr umfangreich. Wir freuen uns natürlich über die vielfältigen Gruppen und Kreise und über das persönliche Engagement vieler Einzelner. Heute wollen wir zwei Gruppen vorstellen. Zum einen ist es die EC-Jugendarbeit, der EC-Jugendbund. Christoph Haag, der neben mir steht, ist zusammen mit David Lüttmann Jugendbundleiter. Christoph, schön, dass du hier bist und mir Rede und Antwort stehst, damit wir den EC-Jugendbund etwas näher kennenlernen. EC, das heißt entschieden für Christus. Ich zitiere von eurer Homepage: Entschieden für Christus, das ist nicht nur ein Name, sondern ein Lifestyle. Mit dieser Lebenseinstellung möchten wir Kindern, Teens, Jugendlichen und junge Erwachsenen wichtige Werte vermitteln und sie für ein Leben mit Jesus begeistern. Christoph, was sind es denn für Leute, die in den Jugendbund gehen? Wer ist im Jugendbund eingeladen?
Also hallo erstmal von meiner Seite. Im Jugendbund sind erstmal sehr viele eingeladen, nämlich ist es die Altersgruppe von ca. 17 bis nach oben hin ist relativ offen. Wir sagen so grob 25, aber man darf auch noch später kommen. Meistens gehen die Leute, wenn sie dann verheiratet sind oder wenn sie Kinder haben.
Ja. Gut, Dankeschön. Dann die Frage, wie bist du zum EC Schopfloch gekommen?
Es gibt eine einfache Antwort und eine längere Antwort. Die einfache Antwort ist, ich bin gefragt worden, ob ich nicht in den Jugendbund gehen möchte. Die etwas längere ist, ich habe vor 3,5 Jahren ein Studium in Horb angefangen und bin nach Schopfloch gezogen. Also man kann auch hierher kommen, wenn man studieren möchte. Man muss nicht weggehen. Genau, und der Sohn meiner Vermieter war beim EC und hat mich dann gefragt, ob ich in den EC-Sport kommen möchte und ob ich in den Jugendbund kommen möchte. Und da ich so ein bisschen auf der Suche war, habe ich es natürlich dankend angenommen und so bin ich letztendlich zum Jugendbund gekommen.
Schön. Dann schließt sich die nächste Frage gleich an. Wie lange bist du schon hier in der Kirchengemeinde im EC Schopfloch oder wann bist du nach Schopfloch gekommen?
Ja, wie gesagt, vor 3,5 Jahren und seit 3 Monaten etwa bin ich jetzt Jugendbundleiter.
Dann die Frage, was waren die Höhenpunkte im letzten Jahr oder auch anders formuliert, was hat dir oder euch besonders Freude bereitet?
Also zuallererst, wir vom Jugendbund haben so in etwa alle 2 Jahre eine Freizeit, beziehungsweise ist halt selbst organisiert, also es findet natürlich nur statt, wenn wir es auch organisieren und das war letztes Jahr wieder der Fall, das war die Korsika-Freizeit. Ich selbst war da nicht dabei, aber der Jugendbund, also es war eine Jugendbund-Freizeit und so wie ich es gehört habe, ist das immer eine sehr schöne Zeit da, 10 Tage auf Korsika. Dann haben wir das ganze Jahr aber verteilt Drive-In-Gottesdienste, das sind unsere Jugendgottesdienste. Da kommen quasi aus dem ganzen Bezirk junge Leute und wir haben den Jugendgottesdienst, genau, und es ist immer sehr schönes Event. Dann gibt es am Ende des Jahres immer eine EC-WG, wo eingeladen sind alle, so ab Jugendtreffalter, also ab 13, dann auch bis ca. 25. Und es hat auch über diesen Jahreswechsel stattgefunden und es ist immer eine sehr gute Möglichkeit, das Jahr gemeinschaftlich irgendwie zu beenden und das neue Jahr dann auch zu beginnen. Und das ist so, wo ich sage, ist einer meiner Höhepunkte definitiv des Jahres.
Schön. Da, wo es Höhepunkte gibt, wo Freuden sind, da sind meist auch Sorgen. Was macht euch Sorgen?
Zum einen ganz klar, es ist immer nicht ganz einfach, Mitarbeiter zu finden. Warum ich heute hier stehe, ist eigentlich schon eine Lösung einer Sorge. Also vor einem halben Jahr, vor einem Dreivierteljahr haben wir gewusst, dass der Mike, das war mein Vorgänger, den Jugendbundleitung abgeben wird. Und dann war die Suche nach einem neuen Jugendbundleiter und der David hat sich auf den Weg gemacht und hat sehr, sehr viele Leute gefragt. Und letztendlich bin bloß noch ich übrig geblieben.
Schön, dass du es trotzdem gemacht hast.
Ja, also Mitarbeiter zu finden, die sich engagieren und die auch bereit sind, ihre freie Zeit zu opfern, ist immer nicht ganz einfach. Was uns auch Sorgen bereitet hat, ist, wie viele wissen, unsere Gemeindepastorin, die Daniela Reichert, hat uns, die Gemeindediakonin, hat uns letzten Sommer verlassen und da waren wir etwas im Unklaren, wie es denn weitergehen wird, was auf uns zukommt. Auch unser ehemaliger FSJler, der heute hier ist, hallo Philipp, ist gegangen und das ist auch so ein Mitarbeiter, wo man sich drauf verlassen kann und wir wussten nicht, wie geht's weiter. Und wir haben eine coole Familie bekommen, die jetzt in der Gemeinde mitarbeitet und auch einen neuen Praktikant, und wir sind sehr glücklich darüber.
Gut, dann weitere Frage, was hat euch in Durststrecke geholfen durchzuhalten?
Zum einen natürlich die Gemeinde an sich, also man ist nicht alleine irgendwie man hat immer Leute, die da sind, und einfach die Sicht nach vorne, also zu wissen, dass hier, wo wir sind, wir werden nicht stehen bleiben, wir werden vorwärts gehen, und wir können einfach darauf vertrauen, dass nicht wir irgendwie dafür verantwortlich sind, dass die Jugendarbeit funktioniert, sondern wir können das auch in Gottes Hände geben und ihm das abgeben, und ja, ich denke, das ist ein guter Plan.
Ja, klar. Dann die Aktivitäten in diesem Jahr, was ist geplant?
Ja, auch in diesem Jahr wird es wieder Drive-In-Gottesdienste geben. Es wird dieses Jahr allerdings keine Korsika-Freizeit geben, es wird eine Gemeindefreizeit geben und auch eine ICWG wird es wieder geben. Also viele Routine-Sachen. Andererseits sind wir natürlich auch sehr spontan. Also wenn es heute Schnee hat, geht es auch mal eine Stockinger-Aktion. Gibt es bestimmt auch noch vieles zu planen, und das Jahr ist noch sehr jung.
Was liegt euch oder was liegt dir besonders am Herzen?
Ich denke, der Grund, warum ich hier stehe, ist, weil mir Jugendarbeit sehr am Herzen liegt. Ich denke, Jugendarbeit ist irgendwo ein Ort, oder ja, wo wir einen Ort schaffen, an dem irgendwie Respekt herrscht, wo es darum geht, dass man sich gegenseitig respektiert, wo ein Ort ist, wo man miteinander reden kann, wo man sich vertrauen kann. Und wenn ich da mithelfen kann, das zu ermöglichen, dann tue ich das sehr gerne.
Gut, dann noch zum Schluss eine letzte Frage. Welche Anliegen möchtest du uns mitgeben, um sie im Gebet vor Gott zu bringen?
Ich habe ja eigentlich schon vieles gesagt, was so dieses Jahr ansteht. Auch wieder die Frage nach Mitarbeitern, wie soll es weitergehen in unserer Gemeinde?
Ich denke, ist ja auch schon genug. Gell?
Ja.
Gut, ich denke, so viel von unserer Seite, vom EC Jugendbund. Christoph, dir vielen Dank für die Antworten, für das Nahebringen vom Jugendbund. Der Jürgen und die Annemarie werden nun weitermachen mit dem Kirchenchor.
Ja, freue mich, dass Annemarie daneben mir steht, dass ja, du mitmachst, Annemarie. Ich denke, Annemarie muss ich nicht mehr so groß vorstellen in Schopfloch. Sie ist eine Institution, sie ist schon lange Jahre hier und arbeitet auch mit im Gemeindedienst, im Kirchenchor. Ja, wie lange bist du eigentlich schon tätig in unserer Kirchengemeinde, Annemarie?
Gut, ich singe im Kirchenchor schon über 40 Jahre, bin im Gemeindedienst tätig und im Beerdigungschor.
Ja, Kirchenchor, wie bist du eigentlich zum Kirchenchor gekommen?
Das war auf einmal durch meine Mutter, die sang damals auch im Kirchenchor. Und dann bei der Konfirmation, beim Konfirmandenausflug, damals war es der Herr Pfarrer Schick, der war auch im Chor, und damals war es die Situation wie heute fast, da fehlten auch die Sängerinnen und Sänger. Und da hat er so spontan gesagt, also wenn ihr dann alle aus der Schule seid, dann könnt ihr zum Chor singen kommen. Und da bin ich damals dazugekommen.
Ja, ich denke, Herr Kuttler könnte es mit aufnehmen ins Konfirmandenprogramm. Übergang dann im Kirchenchor. Was waren so eure Aktivitäten und Höhepunkte im vergangenen Jahr, Annemarie?
Gut, einige Male singen im Gottesdienste, so Karfreitag, Ostern. Dann immer wieder singen bei den runden Geburtstagen, bei den älteren Gemeindegliedern. Und dann der Höhepunkt war die Adventsmusik im zweiten Advent. Das ist jedes Jahr also eines von unseren Höhepunkten.
In jeder Arbeit gibt es Höhen und Tiefen, auch Durststrecke. Was hat dir geholfen in manchen oder euch in manchen Durststrecke?
Gut, ich würde mal sagen, dass durch die langjährige Singen hat man sehr viele Texte und Lieder auswendig. Und wenn man dann in einer Notsituation ist, egal wo man ist, auf dem höchsten Berg oder irgendwo, dann hilft einem dies immer wieder drüber.
Ja, was habt ihr für dieses Jahr geplant? Gibt es schon im Programm?
Gut, wir haben nach längerer Pause jetzt über Weihnachten erst nächste Woche wieder Chorprobe, aber sicherlich die verschiedenen Gottesdienste zum Singen, dann wieder auf jeden Fall unsere Adventsmusik. Und zu der Adventsmusik muss ich schon dazu sagen, das ist immer wieder ganz gut, dass wir so Projektsinger haben, wo da immer dabei sind, denn ohne die wäre sowas nicht möglich.
Also Projektsinger, auch gesucht, habe ich daraus gehört. Ja. Was würdest du uns noch als Anliegen mitgeben, was wir mitnehmen können ins Gebet, auch vor unseren Herrn?
Gut, dass die allgemeine Gemeindearbeit in, mit Frieden und Freude so weitergeht, wie sie ist, und immer wieder Bürger sich bereit erklären, da mitzumachen. Und dann besonders für den Chor, dass sich der Chor weiterhin erhalten kann, durch das, wenn vielleicht doch nur ein paar Sänger kommen und in ihren Dienst mit tun.
Sänger, Männerstimme habe ich.
Männer vor allem, ja.
Und Vorbildung nicht allzu hoch.
Nein, es ist von Vorteil, wenn man Instrument kann, aber man kann, jeder Einzelne kann zum Singen kommen.
Die Einladung gilt. Vielen Dank, Annemarie, für die Infos. Dankeschön für deine Mitarbeit. Wir singen jetzt Lied 954, Ich bin bei dir.
Wir möchten beten und ich bitte Sie, sich zu erheben. Herr Jesus Christus, dankbar sind wir, weil du uns würdigst, deine Werke in dieser Welt zu tun, deine Liebe auszubreiten. Weil du uns wertschätzt, wollen wir tun, was wir können. Und wir wissen dabei, wir tun es für dich und die Menschen, die unsere Hilfe brauchen. Gott, unser Vater, manchmal fühlen wir uns dennoch klein und unscheinbar, nicht begabt oder zu wenig berufen. Doch du hast jeden Einzelnen von uns begabt. Keinem hast du alles gegeben und keiner hat nichts bekommen. Zu einer Gemeinschaft stellst du uns zusammen, in der alle Gaben zur Wirkung kommen. Schenke du, dass wir unsere Gaben entdecken und lass uns mutig losgehen und unsere Aufgaben anpacken. Gib du uns Gelegenheit, uns weiterzuentwickeln.
Unsere Kirche wird stark und lebendig, wenn wir uns nicht auf die anderen verlassen, sondern mit anpacken und gemeinsam arbeiten für deine Sache, für dein Reich. Lass uns Mitarbeiter fürsorglich miteinander umgehen, aufeinander Acht geben und uns in unserer Unterschiedlichkeit anerkennen und wertschätzen. Schenke uns Durchhaltevermögen, wenn es Schwierigkeiten gibt. Herr, hilf, dass wir uns gegenseitig vergeben können und neu beginnen, wenn wir aneinander schuldig geworden sind.
Wir möchten dir Dank sagen für unsere Gemeinde, dass wir so selbstverständlich Gottesdienst in Freiheit und Frieden feiern dürfen. Wir bitten dich für die Menschen, die dich nicht kennen. Lass sie deine Liebe erfahren und hilf uns, damit wir weitergeben können, was wir von dir empfangen haben. Hilf uns, dass wir bei dir Barmherzigkeit lernen und auf diesem Weg Fortschritte machen.
Für alle Mitarbeiter weltweit in deinem Reich bitten wir um Bewahrung in Gefahren. Schenke du ihnen Kraft und stärke sie. Rühre du immer wieder Menschen an, dass sie sich von dir rufen lassen als Mitarbeiter in deiner Gemeinde. Wir bitten dich für die Menschen in Krisen- und Kriegsgebieten, für alle, die Hilfe nötig haben und alle, die fliehen müssen. Für alle, die in Politik, Wirtschaft und in den Medien besondere Verantwortung tragen, bitten wir dich, lenke du ihre Gedanken und Taten, sei du ihr Beistand, gib ihnen Weisheit und Mut, dass sie sich von deinem Willen leiten lassen. Herr Jesus Christus, alles, was uns bewegt, legen wir in die Worte, die du uns gelehrt hast, und beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Eine Gemeinde lebt davon, dass sich viele einbringen. Auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Vielleicht sieht man was davon, vielleicht ist es auch nur im Stillen. An der Stelle auch von meiner Seite aus herzlichen Dank für alles, was Sie, was ihr tut, an jedem Ort, wo wir hingestellt sind. Was uns trägt in dieser Arbeit, ist der Segen Gottes. Segen bedeutet, Jesus begleitet uns. Und gegen Ende des Gottesdienstes wollen wir das jetzt noch deutlich werden lassen, indem wir jetzt gleich kleine Körbchen rumgeben. Da ist ein Segensspruch drin. Und ich bitte Sie, dass Sie diesen Segensspruch oder das Körbchen an den Nachbarn weitergeben mit den Worten, der Herr segne dich. Dass deutlich wird, dieser Segen ist es, der uns trägt, uns als Menschen und da, wo wir uns einsetzen. Ich möchte uns, bevor wir diesen Segen weitergeben, einen Segen zusprechen, diesen Segen als Mitarbeiter. Sie können dazu ruhig sitzen bleiben. Der Herr verspricht, ich bin bei euch alle Tage, der schenke euch, was ihr als Mitarbeiter braucht. Er gebe euch Augen, die erkennen, was den anderen bewegt. Er befähige eure Hände aufzugreifen, was dem anderen gut tut. Er begleite eure Füße auf Wegen, die ihr mit anderen geht, durch Tiefen und Höhen. Sein Geist wirke in euch und durch euch, dass Glaube, Liebe und Hoffnung neu wachsen und dass ihr Frucht bringt, die bleibt. Sein Friede bewahre eure Gefühle und Gedanken und behüte eure Nächte und Tage. Amen. Diesen Segen wollen wir uns weitergeben. Wir werden jetzt Segenskörbchen durch die Reihen geben, einfach weitergeben mit den Worten, der Herr segne dich. Vielleicht kann uns dieses Kärtchen daran erinnern, dass Gott sein Licht in unser ganz normales Leben hineingegeben hat. Dass wir Boten dieses Lichts sind. Vielen Dank, dass Sie so lange ausgeharrt haben. Heute ist der Gottesdienst länger gegangen als sonst. Wenn es Ihnen noch reicht, vor dem Mittagessen einen Kaffee einzuschieben oder was, sind Sie herzlich eingeladen ins Gemeindehaus. Vielleicht tut es ja gut, sich nochmal zu stärken, bevor man wieder in die Kälte rausgeht. Das Opfer, das Sie einlegen, ist heute für die eigene Gemeinde bestimmt. Herzliche Einladung zur Bibelstunde am Freitag. Herzliche Einladung auch zu Sunday for Family am kommenden Sonntag. Als Segenslied singen wir das letzte Lied, was angeschlagen ist, 927. Bleiben Sie dazu sitzen.
Es gibt bedingungslose Liebe, die alles trägt und nie vergeht. Und unerschütterliche Hoffnung, die jeden Test der Zeit besteht. Es gibt ein Licht, das uns den Weg weist, auch wenn wir jetzt nicht alles sehen. Es gibt Gewissheit unseres Glaubens, auch wenn wir
Ganz herzlichen Dank allen, die diesen Gottesdienst mitgestaltet und vorbereitet haben, Musikteam, alle anderen, Frau Schwab an der Orgel, vielen Dank. Danke auch denen, die hier die Ekli-Szene aufgebaut haben. Vielleicht reicht es Ihnen ja noch, einen Blick drauf zu werfen. Geht in diesen Tag, in die Woche, die vor euch liegt, im Segen unseres Gottes. Und der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.